In dieser Folge erfährst du, wie wir künstliche Intelligenz in die große Gesamtheit von Wissenschaft, Spiritualität und Philosophie einordnen können. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Terra Mind Talks, deinem Podcast für künstliche Intelligenz und die Kunst zu leben. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass ich dich heute zum ersten Gespräch unter dem neuen Titel dieses Podcasts begrüßen darf. Und ich habe auch gleich einen ganz, ganz besonderen Gast heute, nämlich den lieben Gerd Düben-Hänisch, Professor Dr. Gerd Düben-Hänisch, der wirklich auf ein unfassbares Wissen zurückgreifen kann, auf eine unfassbare Fülle und Vielfalt an unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und zugleich auf einen sehr tiefen Erfahrungsschatz von Spiritualität, also ein unfassbar spannender Gesprächsgast. Und ja, ich kann dir jetzt schon verraten, das Gespräch ist anspruchsvoll. Es hat uns, glaube ich, beiden viel Konzentration gekostet, auf den Punkt zu kommen, weil das Thema, das wir besprochen haben, einfach so groß und umfassend war, dass es uns einfach sehr weit geführt hat. Und du wirst sicherlich auch merken, dass wir nicht annähernd alles besprochen haben, was irgendwie noch im Raum stand. Und da habe ich jetzt gleich, bevor es losgeht, schon eine gute Nachricht für dich. Gerd wird nämlich nächsten Freitag, also gemessen an dem Zeitpunkt der Erscheinung dieser Podcast-Folge, in einem Live-Workshop zu Gast sein bei Gärten der Neuen Zeit. Es ist eine kostenfreie Veranstaltung. Es ist der 7.1.2025 am Nachmittag um 16 Uhr. Und dort wird er über seine ganze Philosophie einfach noch viel, viel tiefer sprechen. Das heißt also, wenn dich das Gespräch fasziniert und du vielleicht am Schluss dann denkst, oh, es sind so viele Fragen offen geblieben, ich würde gerne mehr dazu hören, dann komm unbedingt in diesen Workshop. Du findest den Link zur Anmeldung, wie gesagt, kostenfrei in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Terra Mind Talks, lieber Gerd Düben-Hänisch. Ich freue mich riesig, dass du gekommen bist, obwohl du so viel bewegst in deinem Leben und mit Sicherheit ziemlich viele Termine hast. Es ehrt mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich bin auch sehr gerne da. Also ich finde das eine tolle Sache, die du da machst. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Podcasts hören können. Das ist ja unmöglich bei den vielen. Aber einzeln habe ich mal reingehört. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache. Und gerade in unserer Zeit, denke ich, wo wir mit so viel Tagesgeschichten um die Ohren immer abgelenkt werden, finde ich das schön, dass man da mal ab und zu mal etwas sich konzentriert auf ein, ja, vielleicht mal andere Themen.
Ja. Ja, das Konzentrieren auf eine bestimmte Linie, das wird uns mit Sicherheit in dem Gespräch begleiten. Ist die Hörerinnen und Hörer werden es gleich bemerken, wenn ich dich da mal so ein bisschen vorstelle. Allerdings, bevor wir reingehen, habe ich eine Einstiegsfrage an dich. Stammt noch aus der Zeit, als der Podcast Grüner geht immer hieß. Du bist heute der erste Gast, seitdem ich den Podcast umbenannt habe. Und doch will ich diese Einstiegsfrage, weil ich sie einfach persönlich liebe, beibehalten. Und die stelle ich dir jetzt erstmal. Und zwar heißt diese Frage: Hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und wie ist diese Pflanze aus deiner Sicht dazu geeignet, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich von jeder Pflanze total fasziniert bin. Ich habe da leider keine Vorzüge. Egal, was ich sehe, bin ich immer total beeindruckt. Und mein Problem ist halt, meine Frau, die liebt gerne so Blumen aufzustellen. Und für mich sind das dann abgeschnittene Blumen und für mich sind die Pflanzen Lebewesen. Und dann sage ich mir, oh je, warum muss man die Pflanze jetzt hier, ich meine, ist zwar dann schön, aber ich empfinde das halt alles als Leben. Und dann kann ich das so schlecht abstrahieren, würde ich mal sagen, ja.
Okay, also deine Lieblingspflanze ist eine lebende Pflanze.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, wunderbar, ich danke dir. Ja, jetzt mal ein bisschen was zu dir, wobei es mir sehr, sehr schwer fällt, natürlich das zu greifen, weil ich glaube, ich hatte noch nie einen Gast, oder nicht ich glaube, sondern ganz sicher hatte ich noch nie einen Gast, der auf den so viele Bezeichnungen auch irgendwie zutreffen und wahrscheinlich trotzdem die Bezeichnungen noch nicht annähernd beschreiben, was den Menschen wirklich ausmacht. Also ich muss da jetzt auf meinen Zettel gucken. Du bist Psychologe, Mathematiker, Informatiker, Theologe, Philosoph und hast auch lange Jahre als Mönch gelebt. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, das trifft alles zu. Man kann sogar noch mehr sagen, aber ist auch letztlich, glaube ich, nicht so wichtig. Also entscheidend, glaube ich, immer, was dann passiert ist oder was das mit uns macht. Und genau, ich könnte jetzt hier mehrere Romane gleichzeitig erzählen, was alles passiert ist, aber ja, das stimmt. Also ich bin in meinem Leben, hatte ich die Chance, viele Dinge machen zu können, nicht weil ich das wollte, sondern weil sich die Sachen zum Teil ergeben haben. Mhm. Und dass ich dann das gemacht habe und erst habe ich gesagt, warum muss ich jetzt ausgerechnet das hier machen? Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, okay, war super, weil dadurch kriegt man einfach viele Perspektiven, die man normalerweise einfach nicht hat. Mhm. Und wenn man sie nicht hat, kann man auch nicht drüber nachdenken. Und deswegen bin ich im Nachhinein immer froher jetzt, je älter ich werde, dass ich das alles, diese Verschiedenheit, diese Vielfalt erleben konnte, weil sie macht einen Kopf dann auch ein bisschen bunter, würde ich sagen.
Ja, das mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt den Teil mit dem Mönch nicht erfahren hätte, dann hätte ich mir gedacht, Mensch, das ist ein Mensch, der ist nur in seinem Kopf unterwegs, so ein totaler Nerd, wie man so auf gut Neudeutsch sagt, der irgendwie alles nur durchdenkt. Allerdings das mit dem Mönch, das passt ja da, also was heißt passt nicht dazu? Ich glaube, es macht die ganze Sache rund. Kannst du da, das interessiert mich persönlich ganz extrem, kannst du da mal vielleicht schon was dazu sagen, wie für dich dieser Teil zu diesem ganzen wissenschaftlichen, universitären Hintergrund passt oder was es für dich ja ausmacht?
Naja, viele haben den Eindruck, dadurch, dass ich eben so viel wissenschaftlich gemacht habe oder mache, dass ich eben vor allem so gedanklich rational unterwegs bin, was natürlich nicht ganz falsch ist. Aber die Wahrheit ist, dass ich eigentlich primär extrem emotional bin und eigentlich nichts mache ohne meine Gefühle. Also das Denken ist bei mir klar abhängig von den Gefühlen auch. Und natürlich ist es so, wenn man bestimmte Dinge klären will, dann muss man halt denken. Aber das Denken ist ja kein Selbstzweck, sondern das Denken ist irgendwie so für mich ein Werkzeug, mit dem man versuchen kann, gewisse Dinge zu klären. Aber das, was entscheidend ist fürs Leben, ist ja nicht das Denken, sondern wir selber, unsere Existenz. Mhm. Und wir sind ja, vielleicht kommen wir heute darauf auch sogar noch, extrem vielfältige Wesen als Menschen. Ich behaupte sogar, dass fast kein Mensch wirklich weiß, wer er selbst ist. Also wenn ich all das geforscht habe, was ich geforscht habe, dann ist das so evident, dass die meisten mit Bildern von sich leben, die eigentlich viel zu primitiv sind und viel zu einfach, um dem gerecht zu werden, was sie selber sind. Also das ist so ein, und mit dem Orden, das wären mehrere Bücher, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Mhm. Also ich kann jetzt sagen, ich war bei den Jesuiten, also im katholischen Orden, hat eine ziemliche Tradition, ist so im Klischee sind das die, die viel Wissenschaft machen, aber die auch damals die ersten waren, die in die ganze Welt ausgezogen sind und die Kultur gelernt haben, die Sprachen gelernt haben und so weiter, was die anderen Orden so nicht in dem Maße gemacht haben. Aber ich bin da nicht rein, weil ich kannte weder die Jesuiten noch wollte ich besonders theologisch religiös sein. Ich hatte 68 Abitur und da war ja eine bisschen bewegte Zeit und da war ganz viel los gewesen und ich hatte ganz viele Ideen im Kopf. Und dann war damals auch noch, dann kam natürlich die Einberufungsbescheide für die Bundeswehr. Mhm. Also ich bin grundsätzlich für Landesverteidigung, deswegen habe ich da nicht keinen Wehrdienst gemacht, also keine Verweigerung. Aber ich wollte nicht zu dem Zeitpunkt zur Bundeswehr, weil ich so viele Fragen hatte. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, als ich damals dann so rumsinierte, was kann ich jetzt tun? Ich will zwar zur Landesverteidigung, aber nicht jetzt. Dann ist mir eben damals eingefallen, ich war damals bei vielen solchen Primaner-Akademien, wie die Dinge heißen, so Fortbildung für Schüler. Und da waren zufälligerweise zwei Referenten dabei, die von Jesuiten waren. Ich wusste aber nicht, was das ist, wer die sind. Und das Einzige, was ich in Erinnerung habe, war, dass bei einem Mittagessen, da gab es Erbsensuppe mit einer Wurst, saß mir einer gegenüber und der war auch damals der berühmteste Management-Trainer Deutschlands. Da habe ich nur gefragt, ob die Jesuiten auch was anderes machen als Theologie. Ich fühlte mich damals als Wissenschaftler. Und dann Und dann sagt er, nein, mach nicht. Und dann, ich will das gar nicht, das war dann eine total spannende Geschichte, wie ich dann da Kontakt bekommen habe, dass dann plötzlich da die Gelegenheit hatte, da sein zu können im Noviziat. Und mich hatte damals eigentlich dann nur interessiert, die Gottesfrage, also gibt es Gott oder nicht? Und gibt es, wenn es Gott gibt, ist er lebendig oder kann ich ihn erleben oder nicht? Wenn ja, ist das vielleicht interessant. Wenn nein, dann sollte man das Ganze irgendwie abschaffen. So einfach habe ich gedacht. Mhm. Und dann war ich in dem ganzen Kontext der Einzige, der diese Frage gestellt hat. Alle anderen wollten irgendwas, sie wollten berühmt werden, was sie wollten. Ich wollte nur wissen, gibt es Gott oder nicht? Und das ist, wie gesagt, das wären mehr Romane gleichzeitig. Mhm. Das hat mich hingeführt. Und nach 22 Jahren war es genau diese Gottesfrage, die mich dann wieder rausgeführt hat. Mhm. Also ich bin dann aus der Kirche ausgetreten sogar, kann ich ja dann sagen. Und ich habe ein sehr kritisches Verhältnis zu Religionen, also zu institutionalisierten Religionen, nicht zur Religion. Weil ich glaube, uns, wir als Menschen, wir sind so fundamental, ja, da fehlen eigentlich die neuen Worte dafür, weil wir alle trainiert worden sind in der Sprache der klassischen Religionen. Wir können, viele können gar nicht anders über Gott reden, als so, wie die Religionen es bisher machen. Mhm. Wobei ich glaube, dass das eben ein Problem ist, weil die klassischen Religionen in einer Weise reden, die eigentlich völlig überholt ist, die auch missverständlich ist und viele andere Sachen. Und dass ein neues Verhältnis zu Glauben und Religion eigentlich sich neu entwickeln müsste. Aber dazu müsste man halt radikal neu lernen zu gucken, zu sprechen und so weiter. Und ja, vielleicht merkst du ungefähr, wo ich da stehe.
Mhm. Ja, ich kann es mir gut vorstellen.
Und dass das für mich immer extrem emotional war, das Ganze. Also das war schon, das ging in die absoluten Grundlagen meiner Existenz. Und das Denken war für mich dann immer der Punkt, weil ich habe da auch Sachen erlebt im Rahmen der Spiritualität, wie man das nennen will, die einfach mein Naturwissenschaftsdenken sozusagen, das hat nicht funktioniert. Also ich habe Sachen erlebt.
Das hat nicht zusammengepasst sozusagen.
Die mein Denken eigentlich gar nicht erklären konnte. Und das war für mich der früheste Punkt, wo bei mir philosophisches Denken angefangen, weil ich dann gefragt habe, wie kann das sein, dass ich hier Sachen erlebe, die mein Denken gar nicht, in meinem Denken gar nicht vorkommen offiziell. Mhm. Und dann habe ich angefangen, was ist eigentlich mein Denken, wie nehme ich wahr, was fühle ich, was sind meine Gefühle und all diese ganzen Sachen.
In welchem Alter war das ungefähr, als du dies?
Da war 20, 21. Mhm. Und das hat mich dann aber nie mehr losgelassen. Das heißt, für mich war dann immer dieses Denken, das Fühlen in den Grundlagen der Motor für das Denken. Also ich wollte immer wissen, wie funktioniert das eigentlich? Und dadurch bin ich halt immer tiefer in vieles reingeraten, ob das dann über die Philosophie war, Wissenschaftsphilosophie oder auch Psychologie, aber dann eben experimentelle Psychologie, die so auch wirklich forscht oder Cognitive Science wie gemacht oder Gehirnforschung und so weiter. Und dann auch Denken selber, was ist eigentlich Denken, wie funktioniert so Denken, was ist Sprache? Denn wir reden jetzt hier, tauschen Schallwellen aus, aber wie funktioniert das eigentlich? Und wieso geht das überhaupt? Worum können verschiedene Menschen miteinander reden und so? Das sind Dinge, die wir alle normalerweise als selbstverständlich ansehen. Die sind aber überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man mal drüber nachdenkt, wieso ist das so? Wieso geht das überhaupt? Ja. Mhm. Insofern ist bei mir diese existenzielle Verankerung der absolute Motor, jede Frage zu stellen. Mhm. Auch die Frage, die man vielleicht sonst nicht stellen würde, ja.
Okay. Kannst du dich noch erinnern, wann es so das erste Mal war in deiner Kindheit, dass dir aufgefallen ist, dass du andere Fragen stellst oder irgendwie anders auf die Welt blickst als andere Kinder?
Auch da ist mir das, da fand ich mich eigentlich ganz normal wie alle anderen auch. Ich war da völlig normal. Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Denn meine Eltern kommen aus Ostpreußen, die wurden durch den Krieg vertrieben. Und die Verwandtschaft sammelt sich dann irgendwann in Friedland, Mecklenburg, da war es aber damals die DDR. Und mein Vater merkte dann irgendwann, dass das politisch eben doch sehr, sehr restriktiv ist und ist dann, damals ging das noch in die Bundesrepublik, hat dort Arbeit gefunden und hat uns danach geholt. Wir waren dann praktisch immer Flüchtlinge. Wir waren Flüchtlinge erst vor dem Krieg, dann waren wir Flüchtlinge von der DDR. Und dann waren wir im eigenen Land, sind wir dann oft umgezogen. Und das fand ich eigentlich total interessant, weil, also ich weiß nicht, wie andere Kinder das erleben, aber einerseits war man zu Hause, dann war man doch Fremder. Und dann ist man wieder umgezogen. Und als Kind baut man ja auch so Rollen auf, ja, wie man sich empfindet, wie man die anderen sieht, wie die anderen einen sehen. Und jedes Mal, wenn man umgezogen war, konnte man praktisch wieder neu starten, sag ich mal. Das war immer hochinteressant. Man konnte wieder ein neues Modell seiner selbst quasi ausprobieren. Und aber das hat sich dann nie geändert. Also ich bin jetzt erst seit 1909 zum ersten Mal am selben Ort, längere Zeit. Bis dahin war ich immer an neuen Orten mit neuen Menschen, ja. Und das, ja, also das hat mir immer gezeigt, es gibt eine große Vielfalt und überall findet man tolle Menschen, freundliche Menschen, Freunde. Also die Welt ist eben nicht leer, die ist schon voll.
Ja, ich habe mir tatsächlich einen Aufhängersatz aufgeschrieben, aber bevor ich zu dem komme, habe ich jetzt noch eine letzte Frage so zu dir persönlich. Ich versuche mal, die richtig zu formulieren. Ich hoffe, die kommt aus meinem Kopf raus, die ich gerade so spüre. Hast du das Gefühl, dass dein, wie soll ich sagen, dein wacher, aktiver Verstand es dir leichter macht, den Mut zu haben, dich auf deine Gefühle einzulassen?
Ich glaube, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also für mich ist das alles eine Einheit. Also die Gefühle sind ja immer da und auch wenn ich nicht denke und trotzdem das Denken ist auch immer da. Also ich weiß nicht, wie andere das erleben. Bei mir ist so, das Denken ist immer aktiv. Meist so im Hintergrund so ein Hintergrundrauschen. Und das Tolle ist immer, wenn ich dann nichts mache, dann passieren die besten Sachen. Also anscheinbar nicht, dann ist das Denken in Vollform, ja. Und wenn ich irgendwie Probleme habe, nach einer Pause oder nach beim Gehen oder nach dem Schlafen, dann habe ich dann meist viele Probleme gelöst, die ich vorher nicht gelöst hatte, weil das ist dem wenigsten bewusst, unser Gehirn. Also die Gehirnzellen sind ja nur ein Minimum aller Gehirnzellen, aller Zellen unseres Körpers. Also man kann das ausrechnen. Aber wir haben etwa, sagen wir mal, 36, 37 Billionen Körperzellen, also 10 hoch 12, 0, also 12 Nullen. Und aber nur 80, 90 Milliarden, also 9 Nullen, ja, Gehirnzellen. Und unser Bewusstsein, was sich mit bestimmten Gehirnzellen verknüpft, ist halt relativ gering. Und das heißt, wir haben weniger als 1% aller Körperzellen sind in unserer Kontrolle, beziehungsweise sind uns bewusst, also überhaupt bewusst. Das heißt, unser Bewusstsein ist nur ein Bruchteil von dem, was wir sind. Aber es ist für den Alltag ganz lustig. Also wir können viel machen. Wir glauben, wir sind ja super und wir sehen und hören und so weiter. Aber es ist ein kleiner Bruchteil von dem, was im Gehirn abgeht und was wir sind. Und von daher, ich würde mal, wenn man keine Angst vor dem eigenen Gehirn hat, dann ist das ein super Ding, weil das arbeitet ja rund um die Uhr, unfassbar komplex mit so vielen Dingen und es arbeitet für uns. Und ich meine, das Gehirn arbeitet, ohne dass wir dem was sagen müssen. Es arbeitet, weil es so gebaut ist. Und wenn wir anfangen würden, unserem Gehirn sagen zu wollen, was es tun soll, dann würden wir sofort tot sein. Also ich glaube, man muss begreifen, wir sind nicht, wie soll ich das sagen, wir sind eigentlich ein unfassbares Geschöpf als Menschen. Also das übersteigt eigentlich jedes Denken, was wir bisher haben. Und manche Leute, ja, das ist einfach in sich ein Wunder. Da könnte man natürlich noch viel drüber reden. Für mich ich versuche schon seit Jahren oder Jahrzehnten ein Buch zu schreiben. Und jedes Mal, wenn ich bei 100 Seiten geschrieben habe, nee, das ist es einfach nicht. Dann habe ich das schon aufgegeben immer. Und seit kurzem, der Januar, habe ich jetzt irgendwo den Punkt erwischt, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich alles irgendwie einordnen. Und das Buch heißt, Was ist Leben? Was ist Leben? Welche Rolle haben wir? Und gibt es eine Zukunft? Und das geht absolut ins Grundsätzliche. Also so, wie man sonst normalerweise es nicht lesen kann. Und da sieht man, meiner Meinung nach, wie unfassbar das ist, was wir leben, was Leben ist. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, irgendwie ab, oder?
Ja, allerdings passt hier sehr gut ein kleiner Hinweis, nämlich, dass du ja demnächst auch noch in einem Workshop zu erleben bist, nämlich Freitag in einer Woche, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Podcast ausgestrahlt ist, steht auch alles in der Podcast-Beschreibung, wo du genau auf dieses Thema, was ist Leben, nochmal sehr viel mehr in die Tiefe eingehst. Also wenn da jetzt die eine oder der andere sich angesprochen gefühlt haben von dem, was du bis jetzt erzählt hast, dann kann ich das wirklich von Herzen empfehlen. Ist auch kostenfrei. und ist eben ein Workshop, wo es dann auch möglich ist, mit dir direkt ins Gespräch zu kommen, direkt Fragen zu stellen. Also wie gesagt, ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Genau.
Ich
also
ist schon ganz vergessen, dass ja dann der Workshop neu ist. Okay.
Genau. Genau. Also ich glaube, wir haben jetzt schon so eine klitzekleine Ahnung davon bekommen, wie umfassend das ist. Ja, dein Weltbild oder wahrscheinlich das Weltbild ist ja schon wieder viel zu klein, der Begriff an sich, um das zu beschreiben, um was es eigentlich geht. Und jetzt versuche ich es mal so ein bisschen konkreter zu machen und zu dem Thema künstliche Intelligenz zu kommen. Das ist nämlich auch was, womit du dich schon viel länger befasst als ein Großteil der Menschen oder wahrscheinlich sogar fast alle Menschen, die jetzt vielleicht nicht Informatiker sind. Du hast gesagt, seit den 80er Jahren befasst du dich damit auch schon. Und wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben vor dem Podcast und du hast da einen Satz geschrieben, als du erzählt hast, dass du mit ChatGPT gearbeitet hast, der mir sofort so ins Auge gefallen ist und wo ich mir gedacht habe, der passt als Aufhänger. Ich lese den mal gerade vor. Du hast geschrieben, in der Arbeit mit KI, jetzt in dem Fall ging es um ChatGPT, also so eine Chat-KI, wo wir einfach uns unterhalten können auf schriftlicher Basis, hast du gesagt, man muss quasi seine eigene Intuition gegen diesen Schwall an Allgemeinwissen verteidigen und höllisch aufpassen, dass man seinen eigenen Kurs nicht verliert. Kannst du mal ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
Ja, vielleicht dazu auch dann gleichzeitig ein paar Worte zu ChatGPT. Also ChatGPT ist ein, man nennt es so offiziell generative KI, also eine sogenannte künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, also, ja, generativ ist sowieso auch nicht richtig zielführend. Sagen wir es mal anders. Die ChatGPT ist ein Algorithmus, der in der Lage ist, einem Benutzer, also wie uns beiden zum Beispiel oder jedem anderen, der das macht, eine Verbindung herzustellen zu einer unfassbaren Fülle von Dokumenten, die im Internet gefunden werden können und die dieser Algorithmus auf auch wieder algorithmische Weise zerhackt hat in lauter kleine Teile und die dann aber wieder im Zusammenhang sortiert, wo kommt was wie oft vor, mit wem und so weiter. Also rein formal, also da der versteht überhaupt nichts, er hat null Bedeutungswissen. Also rein formal, statistisch. Und das klingt zunächst so harmlos, aber wie man dann eben jetzt sehen kann, ist, wenn einer von uns jetzt irgendwas sagt, dann hört er diese Worte, zerlegt die auch wieder in Einzelteile und guckt, wo in meinem Universum an Einzelteilen kommen diese Einzelteile vor. Und das findet er natürlich relativ schnell. Und dann findet er die Einzelteile in Verbindung mit anderen Einzelteilen. Das sind dann irgendwelche Texte oder auch Bilder oder so weiter, die er da gefunden hat und gibt die dann wieder. Also ich stelle eine Frage und dann kommt sofort ein Schwall von Worten oder Sätzen oder halbe Seiten oder ganze Seiten oder noch mehr, was er da alles gefunden hat. Und das ist auf der einen Seite natürlich schon praktisch, weil kein Mensch auf dieser Erde kann mehr alle die Dokumente kennen, die schon im Internet sind. Das ist ja eine unfassbare Menge. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit manchmal schon hilfreich zu wissen, man ist gerade an so einem Problem und denkt das so durch und dann, ach, gibt's da vielleicht noch einen Aspekt, den ich übersehen habe oder hat da einer schon mal was gesagt, was ich jetzt nicht nachlesen konnte, dann gebe ich das kurz ein und dann kommt sofort eine halbe Seite, mehrere Seiten, was er dann alles erzählt, was er da schon gefunden hat. Für Menschen, die jetzt nicht selber so viel denken wollen und können und sich schwer damit schreiben, ist natürlich toll, dann geben sie ein paar Befehle, sagt, hol mir mal Texte dazu, dann ordnet das noch ein bisschen an und dann hat er mal einen umfangreichen Text, wo vieles drinsteht, was der Einzelgleich in dem Moment selber gar nicht wüsste und hat das Gefühl, oh wow, was kann ich jetzt hier sagen? Das kann man vielleicht praktisch finden, hat aber sowieso viele Probleme, weil ChatGPT nicht wahrheitsfähig ist. Er kann nie beurteilen, ist das wahr oder falsch, was er da gefunden hat. Oder er versteht null. Die meisten glauben das nicht, weil die ja tolle Texte kriegen. Aber man kann das leicht überprüfen, dass er null versteht. Da komme ich gleich drauf. Und also für manche ist das, die finden das super und die machen da nur noch mit ChatGPT. Aber wenn man jetzt selber einen Standpunkt hat und möchte den ausarbeiten, im Zusammenhang, was ich ja ständig mache, dann ist es ja so, dass man hat einen Gedanken, muss man jetzt ein Beispiel vielleicht nehmen, mein Gott, das ist immer so, also man hat einen Gedanken, den schreibt man auf oder möchte ihn weiterentwickeln. Und dann kommt sozusagen, aus diesem Gedanken kommt ein nächster Gedanke und dann wieder ein Gedanke. Das heißt, man entwickelt so eine ganze Folge von Gedanken, einen Gedankengang sozusagen, mit dem man dann etwas sichtbar macht, was durch den Gedankengang dann eben angesprochen wird und ein anderer kann es vielleicht dann lesen und verstehen. So, aber wenn wir jetzt solche Gedankengänge haben, dann ist es so, dass wir bei jedem, wenn wir denken, dann passieren wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig und das wäre ein eigenes Buch für sich wieder. Mhm. So, und die Art und Weise, wie unser Gehirn Verbindung herstellt zwischen verschiedenen Gedanken, ist komplett anders als so, wie ChatGPT das macht, weil der hat nur, der Algorithmus, muss man da immer sagen, der Algorithmus, der hat eben nur Worte, Wortverbindungen von irgendwelchen Dokumenten oder in Dokumenten und er kann dann nur von einer Menge von Worten durch äußerliche Ähnlichkeit der Verbindung herstellen zu anderen Worten, ohne dass er versteht, was die Worte meinen. Mhm. Er hat nur diese formale Ähnlichkeit. Und dadurch, dass wir Menschen halt die Dinge nicht einfach mal so sagen, sondern immer in Zusammenhängen, die wir als sinnvoll betrachten, sind diese Worte in der Regel nicht zufällig, sondern sie stehen in Zusammenhängen, die wir Menschen uns ausgedacht haben.
Mhm. Und also in diesen Dokumenten, auf die ChatGPT dann zugreift, genau.
Ja, und das ist ja auch die verrückte Geschichte. Letztendlich zeigt ChatGPT uns, was wir Menschen denken, schreiben und getan haben. Er zeigt, eigentlich begegnen wir als Einzelne, wenn ChatGPT irgendwas von sich gibt, uns selber.
Einem Durchschnitt von uns Menschen.
Einem Durchschnitt. Ja. Oder auch zum Teil dann zitiert hat man. Aber jedenfalls, wir begegnen Wissen, was Menschen produziert haben. Er selber kann nichts produzieren, nicht mal ein einziges Wort. So, und das muss man sich klar machen. Also ChatGPT ist ein wunderbares Werkzeug, wenn man einen Standpunkt hat, was weiß und mal hören will, was gab's schon. Und aber ganz furchtbar, wenn man denkt, oh, das ist er jetzt. Nein, er kann gar nichts und wir begegnen uns selber in dem, was er uns sagt. Und das muss man sich überlegen. Diese Faszination ist auch ein Stück dann Faszination, die wir eigentlich von uns als Menschen haben können, weil wir sind einfach so unfassbar. Und das Schlimme ist jetzt dann, dass manche Leute denken, naja, oh, guck mal, was der alles kann, das kann ich doch nie. Und dann haben sie das Gefühl, dieses Ding da ist so super toll intelligent und ich bin so blöd und kann das gar nicht alles. Das heißt, das Selbstwertgefühl des Menschen leidet. Man sagt, oh, was bin ich für ein armer Schlucker hier? Und da denkt man, die Maschine ist sowas von dumm. Weil alles, was sie kann, haben Menschen programmiert, haben Menschen ins Internet gesetzt und haben dann Menschen, und dann diese Dialogfähigkeit von ChatGPT, die wurde dann von Menschen noch einmal speziell trainiert. Also, wenn er irgendwie Dialog führen kann, dann das, weil Menschen, lebende Menschen, zu einem Hungerlohn oft, ihn trainieren mussten, damit er diese Fähigkeit hat, ja. Und daraus, ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Antwort ist, ob für dich dann, also wenn man ernsthaft selber denkt, dann merkt man, also, Ich habe das als Forscher natürlich erstmal ihn untersucht, was als Algorithmus. Da habe ich gesagt, okay, eigentlich kann er ja gar nichts. Dann habe ich lange nichts gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, kann er vielleicht doch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, na gut, er hat halt den Kontakt zu den vielen Dokumenten. Und da ich nicht alles nachlesen kann, kann ich ja mal probieren, ob ich ihn da benutzen könnte. Dann habe ich dann eine Zeit lang, also mehrere Monate oder ein halbes Jahr oder so, bewusst Dialoge geführt. Also ich habe das Dialoge genannt, weil im Dialog, das ist so unsere Form als Menschen. Und so getan, als ob er Menschen, so wo ich genau weiß, dass ein Algorithmus ist, und dadurch getestet, wie weit ist er dialogfähig. Und dann habe ich, am Anfang war es natürlich schon so ein bisschen Faszination, wie viel Wissen er dann herbeischaufelt. Aber dann habe ich gemerkt, also, und das ist zum Teil auch hilfreich gewesen, wenn ich schwierige Probleme durchdiskutieren musste, wo ich jetzt nicht alle Details sofort hatte. Und dann hat er halt alles Mögliche aufgefahren, weil er hat halt da Zugriff. Und das war dann schon manchmal nicht schlecht. Zum Beispiel war das, da ging es um diese Formel von Einstein, E gleich mc Quadrat, Energie gleich Masse mal Quadrat Lichtgeschwindigkeit, wo eine Beziehung herstellt zwischen Energie und Masse, was jeder irgendwo kennt. Und aber wenn man das Leben tiefer versteht, die Entwicklung des Lebens auf dem Planeten, dann muss man die Formel eigentlich erweitern. Und bevor ich dann selber jetzt guckte, was waren das alles für Hintergründe, habe ich gesagt, erzähl mir mal, was die Begriffe in der Physik sehen. Das hat er ganz ordentlich gemacht. Und das hat mir natürlich viel Zeit gespart. Und dann konnte ich dann also vieles dann da machen. Aber es kann auch dann hinderlich werden. Ich hatte eine Zeit lang Dialoge ins Netz gestellt, damit Leute sehen, was sagt er, was sage ich. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil es wird einfach nur noch unübersichtlich. Also es macht einen Unterschied. Ich habe 40 Seiten mit ihm Dialog gemacht zu, was war das jetzt wieder? Also die Rolle der Philosophie im Alltag, oder war sogar 50 Seiten. Und mein Anteil waren vielleicht 2 Seiten, der Rest, den hat er dann da. Mhm. Aber ich konnte nicht mehr verstehen, was will er dann jetzt überhaupt? Ja. Und ich habe dann auf 2 Seiten danach einen Artikel gemacht, Teil Alzheimers Buches, wo ich überhaupt die Rolle von Philosophie in den letzten Jahrtausenden komprimiert habe. Das liest sich natürlich komplett anders, als wenn ich ihn jetzt zu allem gefragt hätte, das hätte kein Mensch mehr verstanden, ja. Mhm. Also kommt das ungefähr rüber, warum ich meine, man muss sich da retten vor ihm.
Ja, also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du durchaus den Nutzen als Werkzeug siehst und gleichzeitig die Gefahr siehst, wenn wir es eben nicht mehr als Werkzeug nutzen, sondern unser Denken an ChatGPT auslagern sozusagen.
Ja, das ist dann, ich meine, es geht natürlich generell. Ich meine, es ist ja auch, wenn ich kein ChatGPT habe, wenn Menschen einfach nur nacherzählen, was andere erzählen. Genau. Also das haben wir ja heute in der Welt leider sehr stark, dass viele Menschen, selbst studierte Menschen, einfach Texte wiedergeben, sagen, hier, hast du das gelesen? Da steht doch das. Und dann sage ich ja, und dann gucke ich danach und dann stelle ich fest, das ist ziemlicher Schrott, was da steht. Aber diese Menschen, die lesen es gar nicht so richtig, die reflektieren gar nicht mehr, was da gesagt wird. Die sagen einfach nur, die haben eine Überschrift, haben wir Schlagworte und das reicht denen, um dann anderen zu sagen, hast du nicht gelesen das? Mhm. Und das machen leider heute extrem viele und auch studierte Menschen, die angeblich intelligent sind, aber Intelligenz schützt nicht vor Dummheit, sage ich mal. Dummheit ist doch mal was anderes.
Ja, und ich denke, diese Gefahr, die verstärkt sich natürlich durch solche KI-Tools nochmal, weil ChatGPT, also gerade wenn man sich nicht damit befasst, was steckt denn eigentlich dahinter, ja auch echt extrem überzeugend sein kann. Also das ist vielleicht das, was du damit gemeint hast, dass man höllisch aufpassen muss, den eigenen Kurs nicht zu verlieren, weil es ist sehr leicht, in diesem Dialog eben zu vergessen, dass eben einfach nur ein Algorithmus dahinter steckt, der mit Wahrscheinlichkeiten spielt oder nicht spielt, sondern arbeitet und uns im Betrieb nur irgendwie was reproduziert. Allerdings sehe ich tatsächlich die Gefahr eigentlich nicht eben, wie du ja auch schon gesagt hast, speziell bei ChatGPT oder anderen KI-Tools, sondern generell, weil im Prinzip ist es ja das Gleiche, wenn ich mir Gedanken mache zu irgendeinem Thema und dann denke ich mir, jetzt lese ich mal ein Buch dazu, um meinen Horizont zu erweitern und auf einmal schmeiße ich meine Gedanken komplett über Bord und übernehme nur noch das, was in dem Buch steht oder auch wenn ich mich mit einem anderen Menschen zu einem Thema austausche und übernehme dann einfach irgendwann, weil der andere halt einfach überzeugender ist als ich selber, dann ungefiltert das, was der sagt. Das ist diese große Gefahr, die das irgendwie nochmal auf die Spitze treibt.
Na gut, ich würde, sag mal, ja und nein, also sag mal, wenn man jetzt blindlings das übernehmen würde, dann wäre es, glaube ich, eine Gefahr. Aber wenn man, sag mal, selber kritisch denken kann, da kann ich ja schon sagen, okay, was der jetzt sagt oder die klingt vernünftig. Erst einmal. Und er sagt, gut, im Moment weiß ich nichts Besseres, also nehme ich das mal als Hypothese mit in mein Gepäck. Und irgendwann stelle ich dann vielleicht fest, ja, es stimmt, oder stelle fest, stimmt halt nicht. Also ich muss es nicht vergessen, aber ich muss dann wissen, das hat der jetzt oder die gesagt, weil der oder die aus irgendwelchen Gründen daran so glaubt. Aber es ist nicht wirklich überprüft. Und dann muss ich halt nur merken, das ist einfach eine Meinung, aber keine wirklich überprüfte Position. Und da kommt man natürlich an einen Punkt, was viele Menschen heute und nicht nur noch, was ich, also Menschen im Alltag, sondern sogar in der Wissenschaft das Problem ist, dass, wie soll man das jetzt sagen? Also vielleicht ganz kurz historisch. Ich meine, dass wir empirisch wissenschaftlich denken können und logisch und oder sogar dann nachhaltig empirisch. Das ist ja erst seit vielleicht 200-300 Jahren maximal.
Und kannst du mal das Wort empirisch denken beschreiben? Weil vielleicht können nicht alle was mit dem Begriff empirisch denken anfangen?
Das ist ja schon genau so ein Ding. Wir leben praktisch in dem sogenannten wissenschaftlichen Zeitalter und alles, was wir heute haben, ist durch empirische Wissenschaft und Engineering möglich geworden. Aber es weiß kaum noch einer, was es ist. Das finde ich schon unglaublich fatal, ja. Weil empirisches Denken ist ja praktisch der Übergang. Also wenn man die letzten 10.000 Jahre Kulturgeschichte der Menschheit betrachtet, dann waren die Menschen ja nie dumm. Die haben ja extreme Sachen entwickelt und so. Aber die Fähigkeit zu überprüfen, was man sagt, die war lange Zeit kaum entwickelt. Weil um zum Beispiel zu überprüfen, was man sagt, ob das stimmt oder nicht stimmt, da muss man sich sehr viel Gedanken gemacht haben. Einmal, wie überhaupt Sprache funktioniert. Und das andere ist, man braucht sehr, sehr viel Wissen, um überhaupt Dinge überprüfen zu können. Und die moderne Wissenschaft, also berühmt ist ja Galilei und so weiter, der durch seine Experimente Dinge gefunden hat oder dann diese Geschichte mit, dass die Sonne um die Erde, die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Das waren Sachen, da brauchte man damals ein Fernrohr, damit man was sehen konnte. Und als man sehen konnte, haben die Kardinäle damals, das waren hochintelligente Menschen, also diese Kardinäle waren die Besten ihrer Zeit, die das gemacht haben. Und die hätten es sehen, die haben das gesehen, aber da sie in ihrem Denken entweder es nicht denken konnten oder es nicht denken wollten, das ist ja auch noch so ein Punkt, haben sie das, was sie gesehen haben, nicht für das erkannt, was es ist. Und das ist halt so der Punkt, dass wir im Alltag, jeder Mensch, wir können gar nicht anders, wir haben ständig natürlich ein Bild im Kopf, was wir als wahr annehmen, weil sonst können wir gar nichts tun. Aber wir haben in der Regel kaum die Zeit zu überprüfen, was das, was wir denken, stimmt das denn eigentlich überhaupt? Ist das so richtig? Und jede Zeit hat so ihre Lieblingsbilder von der Welt. Und wenn die dann auch noch von den Herrschern und von den herrschenden Religionen favorisiert werden, dann ist kaum ein Mensch in der Lage, sich dagegen sozusagen das zu ändern. Und dieses kritische Denken, das hat tatsächlich erst angefangen, sagen wir mal, 17., 18. Jahrhundert und dann, bis es dann so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, es ist sehr jung in der Geschichte der Menschheit und es ist sehr anspruchsvoll. Damit kann man zwar dann unfassbare Dinge machen. Wir können in die Vergangenheit schauen bis zum Beginn des Universums. Wir können in die Zukunft ein bisschen schauen, in die Tiefe der Materie und all diese Dinge. Das ist nur durch dieses empirische Wissen möglich geworden. Aber dieses empirische Wissen, was man Wissenschaft nennt, das wird in den Schulen zum Beispiel nach meiner Erfahrung überhaupt nicht vermittelt, tatsächlich. Man wird abgerechnet, dass man rechnet. Das Rechnen in der Schule ist keine Mathematik, das ist Rechnen. Das hat mit Mathematik eigentlich gar nichts zu tun. Und wir werden eher immer in der Schule noch immer abgerichtet. Du musst das so tun, dann ist es richtig. Aber wer nicht trainiert, kritisch zu denken, zu überprüfen, selber zu erkennen. Und das ist aber für Wissenschaft fundamental. Und deswegen ist so, dass das empirische Denken ist eben eigentlich wahnsinnig wichtig. Und wenn man sieht, wie heute, ich nenne das mal, Fake News ist zu einfach gesagt, einfach das normale Geschichten erzählen, lebt davon, dass man fasziniert ist von dem, was der andere erzählt, ohne dass man es überprüft in dem Moment. Und wir haben heute immer wieder mehr, es werden immer nur Geschichten erzählt, die eigentlich, wie man dann feststellen kann, eigentlich nicht stimmen. Aber wir haben so eine Kultur des Geschichtenerzählens wie im frühesten Jahrtausend der Menschheit. Und das ist hochgefährlich. Und wenn man nicht weiß, was ist eigentlich kritisches Denken, wissenschaftliches Denken, dann hat man keine Chance. Dann hört man was und der normale Mensch ist gar nicht in der Lage zu sagen, das war da falsch. Ach, der sagt, das ist doch ein netter Mensch. Guck mal, der ist doch so ehrlich und so. Das muss stimmen. Ja, nur so. Nicht, weil es stimmt, aber weil man psychologisch meint, ja, es muss stimmen, ja.
Also könnte man empirisches Denken vielleicht so wie übersetzen wie mit einem überprüfenden Denken. Oder ja, einem Denken über das Denken.
Ja, das ist der Kern. Also, dass man im Grunde genommen, kann man ja ganz banal. Ich meine, man sitzt im Zimmer, überlegt, ob man rausgehen will, dann fragt man jemand, du regnest draußen, ja. Und normalerweise, wenn man dann aus dem Fenster guckt, kann man es dann sehen, dass es regnet. So, ah ja, es regnet ja. Aber wenn ich nicht aus dem Fenster gucken kann, gut, dann weiß ich nicht, ob es regnet. Dann sagt der andere vielleicht, ja, es regnet nicht. Aber bei regnet es in Strömen zum Beispiel. Das heißt, wichtig sind die Sachen, die ich überprüfen kann, weil nur Sachen, die ich überprüfen kann, habe ich dann eine Orientierung, weil sonst lebe ich ja nur noch in den Fantasiegebilden meines Gehirns. Und weil das alles, was wir wissen, ist ja in uns drin. Und das ist in unserem Gehirn. Wir sind ja nicht in der, mit sozusagen, unser Gehirn ist in unserem Körper und das Gehirn weiß nur das, was unsere Sinnesorgane ihm liefern. Und so, und wenn wir wissen, unser das, was im Gehirn drin ist, wenn das mit der Welt übereinstimmen soll, dann müssen wir das Gehirn immer wieder die Chance geben, über entsprechende Wahrnehmungen oder auch Körperaktionen zum Beispiel eine Kontrolle zu kriegen. Ist es außerhalb meines Körpers tatsächlich so, wie ich es mir gerade vorstelle? Mhm. Und wenn ich diese Kontrolle mit der realen Welt außerhalb meines Körpers, wobei der eigene Körper für das Gehirn auch eine Außenwelt ist. Also wenn ich Schmerzen habe, dann ist das für das Gehirn etwas außerhalb des Gehirns, was aber im Körper stattfindet. Du hast das Gehirn bei zwei Außenwelten. Den Körper selber, der für das Gehirn real ist und der ist auch für uns real. Und dann die Welt außerhalb des Körpers. Und die Herstellung der Beziehung zur realen Welt ist überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen, wenn ich heute zum Beispiel die Computerspiele, ja, die sind ja auch hochrealistisch mittlerweile. Mhm. Und wenn ich vor dem Computer sitze mit entsprechendem Zubehör, dann ist das wirklich, ist man so schnell in dem Gefühl, man ist wirklich in so einer fast realen Welt, dass man alles vergessen kann. Und die modernen Spiele sind ja unfassbar raffiniert gemacht, sodass man wirklich die Kontrolle zur eigentlichen Welt wirklich verlieren kann, weil das Gehirn kann dann nicht mehr unterscheiden. Mhm. So, und wir kamen wegen dem Empirischen und der Kontrolle. Und wir lernen heute, das ist extrem nicht einfach, dass wir den Kontakt zur Realität behalten. Und der nächste Punkt ist ja dann noch, wir leben ja immer in einem Augenblick. Jetzt auch, wir sind in einem Augenblick, haben da so. Und aber wir wissen ja, der Augenblick ändert sich ja ständig. Die Welt ändert sich ständig. Nicht auch schon deswegen, weil wir Menschen ständig was anderes auch tun. Und im Grunde genommen ist es sozusagen eine Reihe von Augenblicken, die wir durchleben. Und eine Sache, die jetzt im Moment wahr sein kann, kann im nächsten Augenblick schon falsch sein. Und dann merkt man schon, dass Wahrheit nicht nur eine Frage des Augenblicks ist, sondern eine Frage von vielen Augenblicken. Und da wird es dann langsam schwierig, wie kriege ich die ganzen Augenblicke noch so in den Griff, dass ich tatsächlich das erkenne, was in den vielen Augenblicken wahr ist und was nur jetzt gerade mal so war oder was ich mir nur einbilde. Und so, also wir kommen hier auf,
das ist Philosophie. Ja, nur ich finde das sehr, sehr beeindruckend, das jetzt so mitzuerleben, dass das im Prinzip geht ja jetzt alles auf die Frage hinaus, was ist eigentlich Wahrheit? Weil zu den vielen Augenblicken kommen ja auch unendlich viele Blickwinkel, dazu wir einnehmen können auf den verschiedensten Ebenen. Und dann ist ja die Frage, was ist denn eigentlich Wahrheit? Und ich habe jetzt, als ich dich so reden gehört habe, so langsam so dieses Gefühl ist in mir eingesickert, macht es denn überhaupt Sinn, über irgendwas nachzudenken? Weil ich kann ja nicht alles Wissen dieser Welt haben. Also schon allein meine Sinne sind ja nicht mal dafür ausgerichtet, dass ich alle Informationen bekommen kann, die ich bräuchte, um wirklich zu verstehen, wie ist denn die Welt überhaupt? Also weil so einen Moment lang habe ich gedacht, ChatGPT kann doch eigentlich besser empirisch denken, in Anführungszeichen, als ich, weil er hat ja einfach viel mehr Zugriff auf Wissen. Also er kann doch viel besser überprüfen, ob durchschnittlich, ja, oder wie soll ich sagen, er hat auf viel mehr Wissen Zugriff. Wobei da natürlich wieder die Frage ist, ist dieses Wissen, das im Internet zur Verfügung steht, wirklich Wissen? Oder ist es auch wieder nur eine Interpretation von irgendjemanden? Und ja, macht es überhaupt Sinn, dass wir über irgendwas nachdenken?
Ja, auf jeden Fall. Also nochmal erstmal kurz zu ChatGPT. Ich meine, die Tests kann man selber machen, wenn man weiß, wie das funktioniert. Er weiß ja überhaupt nicht, was wahr ist. Also ich habe mit ihm so Tests gemacht. Und dann, ging um irgendeine Behauptung. Und dann habe ich gesagt, er hat irgendeinen Text gebracht. So, und dann habe ich gesagt, okay, kannst du jetzt sagen, ist das jetzt wahr oder falsch? Und weil man den Algorithmus kennt, dann kann er das ja gar nicht beantworten, aber er ist dann so trainiert, dann sagt er nicht, ich weiß es nicht, sondern er sagt dann, ja, das ist eine Frage der richtigen Texte. Ja, gut. Dann sage ich ja, welche Texte sind jetzt für dich richtig in dem Zusammenhang? Ja, und dann zitiert er dann nochmal wieder einen anderen Text, aber es ist sozusagen eine Schleife, unendliche Schleife, weil welche Texte auch immer zitiert, er weiß nicht, ist das wahr oder falsch. Er zitiert das nur. Und ein Text ist für ihn als Text wahr. Er kann das nicht hinterfragen. Deswegen ist, das kann aber jeder beliebig ausprobieren, man kann ihn ganz schnell an die Grenze bringen, wo er einfach nicht mehr dann weiß, was er jetzt sagen soll. Ja, da muss man einen anderen Text nehmen. Aber genau, wie du schon, in sich ist ja weder wahr noch falsch. Das sind einfach nur mal Buchstaben. Mhm. Und selbst wissenschaftliche Texte, von denen man ja ausgeht, die sind jetzt irgendwo, die sind überprüft und so. Selbst Wissenschaftstexte, man muss es mal so sehen. Man kann heute zwar viel die Wissenschaft kritisieren, weil sie vieles nicht so gut macht und so weiter, aber die Wissenschaft versucht ja, dieses extrem schwierige Aufgabe zu bewältigen. Wie kann ich in dieser Vielzahl der Momente, der Vielzahl der Perspektiven irgendwo Strukturen finden, die eben tatsächlich zutreffen und die ich reproduzieren kann und aufgrund deren ich Berechnungen anstellen kann, was sollten wir jetzt für die Zukunft tun oder wie baue ich das Flugzeug oder so, Wolkenkratzer oder die Brücke oder so weiter. Und das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Wenn man wie ein Krimi hochspannt, da sucht man keine, nicht den Mörder, sondern man sucht sozusagen die Elemente, die da man braucht, um die Wahrheit, also wahrheitsfähige Dinge bauen zu können, sagen zu können. Aber selbst die Wissenschaft ist ja so aufgebaut, dass jeder Text, da steht immer drin, was sind meine Voraussetzungen, ja? Mhm. Welche Methoden habe ich angewendet? Welche Messwerte benutze ich? Welche Anschauungen, Behauptung anderer Wissenschaftler benutze ich auch. Das heißt, man kann immer einigermaßen bei guten Artikeln nachlesen, was ist alles in der Voraussetzung für diesen Text, den ich jetzt lese. Und da kann man auch sehr schnell sehen, okay, es gibt dann halt Messergebnisse zum Beispiel, die können sich ändern. Oder aber einzelne Messergebnisse sind ja auch, sagen ja nichts. Ich meine, ein einzelnes Ereignis sagt, ist weder wahr noch falsch noch irgendwas, sondern nur, wenn ich Zusammenhänge aufzeigen kann zwischen verschiedenen Ereignissen, die sich auch reproduzieren, sage ich, Moment mal, da gibt es einen Zusammenhang, der ist tatsächlich da und dann kann ich damit arbeiten. Und dann kommt aber dazu, Zusammenhänge, ein Zusammenhang reicht ja nicht für eine Theorie, sondern ich brauche viele Zusammenhänge, die geben dann Modell an die Theorie. Und jetzt ist der Punkt ja der, zeigt die Geschichte, die Wissenschaft hat ja nach und nach gelernt. Und das, was zu einem Jahrhundert als toll und richtig galt, galt in den nächsten 50 Jahren plötzlich nicht mehr als richtig, weil man neue Dinge entdeckt hat. Das heißt, dieser Versuch von uns Menschen, aus dieser Vielfalt der Wirklichkeit, die Strukturen herauszufinden, die irgendwo wichtig sein könnten, ist ein Dauerprozess. Und der ist sozusagen nur, geht nur, wenn er ständig kontrolliert wird und wenn ganz, ganz viele weltweit mitmachen. So. Und das zeigt auch nochmal eben deinen Punkt. Alleine kann man eigentlich überhaupt nicht irgendwas wissen. Fängt schon mit der Sprache an. Ohne Sprache können wir gar nichts machen. Ja. Und die Sprache ist ja nicht, gehört nicht mir und nicht dir, sondern wir finden die Sprache quasi vor als irgendein wunderbares Ding, was wir gelernt haben, was irgendwie funktioniert, mehr oder weniger. Gibt genügend Situationen, wo wir uns halt streiten oder so. Aber die Sprache ist selber so ein Phänomen, das ist so überindividuell und über die Zeit. Ich meine, die Sprache, die lebt ja Jahrhunderte oder Jahrtausende, ändert sich ja ein bisschen, aber das heißt, allein schon die Sprache zeigt uns, alleine geht gar nichts. Und nochmal zurück zu dem, was war deine Frage, mit dem Wahr oder mit dem Lernen? Was war die Frage mit dir oder was?
Ne, ich habe so einen Moment lang gedacht, eigentlich kann ja ChatGPT besser empirisch
Ach so.
Denken als ein einzelner Mensch, weil er mehr Zugriff auf Wissen hat. Und dann ist mir wiederum der Gedanke gekommen, das stimmt auch nicht, weil er greift ja nur auf Wissen zu, das auch nicht unbedingt gesichert ist, sondern greift ja genauso gut auf all die Fake News.
Genau, ja. Also das ist der eine Punkt. Er kann also nur, er ist halt ein toller Zitierer. Also er kann halt einfach Texte beischleppen und sagt, hier habe ich was für dich. Ob das wahr oder falsch ist, kann er nicht sagen. Und denken kann er dem dann auch nicht, weil denken eigentlich, zum Beispiel im Sinne der empirischen Wissenschaft denken, Wissenschaft denkt ja so immer, ich habe irgendetwas, was ich überprüft habe, wo ich sage, okay, sind wir uns einig, das ist so. Ja, das ist jetzt so. Das können wir feststellen. Zu dem Zeitpunkt ist das so und so. Und dann ist aber so, wir wissen ja, dass die Dinge sich ständig ändern. So, jetzt kommt der Punkt, wenn ich jetzt in die Zukunft schauen möchte, dann muss ich mir ein Wissen verschaffen, was sich überhaupt verändert. Was heißt verändern? Das heißt, ich muss meine Welt beobachten. Was ändert sich, wann und wie? Banales Beispiel aus dem Alltag, Ampel. Ja, da weiß jeder, jetzt ist es rot, gleich wird es orange und dann wird es oder gelb und dann wird es grün und dann wird es wieder rot. Das ist so eine kleine Maschine in unserem Alltag, wo jeder gelernt hat, so läuft das Ding ab. So, Das ist einfach. Aber wenn ich jetzt was Komplexeres habe, weiß ich, wann regnet es und so. Wie scheint die Sonne oder mit Krankheiten? Also, oder Verhalten von Menschen, da wird es natürlich extrem schwierig. Das heißt, ich muss praktisch lernen, wie kann sich ein Zustand in der Welt, den ich kennengelernt habe, auf welche Weise kann der sich ändern und wann ändert er sich und wie und was passiert, was entsteht an Veränderungen? Und das könnte man sagen, kann man beschreiben als Veränderungsregel, sagen wir mal einfach. Mhm. Der Alltag in der Menge von Veränderungsregeln ausstattet, sag okay, bin jetzt hier im Geschäft, kaufe ein, das sieht alles hier so und so aus. Was kann ich hier machen? Ich kann da gucken, ich kann da aus dem Regal nehmen, ich kann bezahlen, was auch immer. Man kann mir eine Menge von Regeln beschreiben, was im Alltag passiert. Und wenn ich diese Regeln einigermaßen richtig mache, dann kann man sich so verhalten, dass er, ach ja, der kauft da ein, der guckt sich das an, der kauft, bezahlt und geht wieder raus. Und das muss jeder wissen, wie das funktioniert, sonst kann ich nicht einkaufen. Mhm. Also das erscheint banal, aber wenn man noch nie eingekauft hat, und jetzt fällt mir eine Geschichte, nee, erzähle ich jetzt nicht die Geschichte, jedenfalls, wenn man das nicht weiß, das ist nämlich nicht selbstverständlich, dann kann man nicht einkaufen. Das heißt, schon der normale Alltag ist so, dass wir im Alltag im Grunde genommen Theorien bilden. Wir haben Beobachtung von Situationen, wir haben Beobachtung, was kann man hier tun und wie tut man das und was passiert dann. Und die Menge dieser Regeln, die wir uns dann praktisch merken, die hilft uns dann zu sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche noch Bargeld oder brauchen wir heute vielleicht nicht mehr so, aber wo kriege ich Bargeld oder ich habe Hunger, ich möchte das und das essen, wo kriege ich das? Das sind alles so Sachen und dann muss man, wie komme ich da hin? Verkehrsverbindung, Auto, Straßenbahn, was auch immer. Das heißt, der Alltag besteht aus einer Fülle von Situationen und eine Fülle von Veränderungsmöglichkeiten und Verhaltensmöglichkeiten. Und das muss jeder Mensch mühsam lernen, obwohl wir es gar nicht merken, dass wir lernen. Aber wir lernen ständig, als Kinder auf jeden Fall.
Ja.
Und diese Sachen, also Situationen, welche Veränderungen können stattfinden, das ist praktisch das Grundmuster für jede Theorie. Nur die Wissenschaftler gehen dann zum Teil dann noch tiefer rein, ja, in die Struktur der Materie. Wie hat sich Leben überhaupt entwickelt? Wie kann ich eine Rakete auf den Mond schießen? Und da wird es dann so etwas komplexer, aber die Struktur ist die gleiche.
Ja, nur an dem Beispiel wird ja schon so schön klar, jetzt komme ich auch wieder, was eigentlich meine ursprüngliche Frage war, macht es überhaupt Sinn, nachzudenken? Weil schon an dem Beispiel mit dem Einkaufen wird ja klar, es ist so unendlich komplex. Es ist es wird niemals möglich sein, es vollumfänglich zu beschreiben, weil es vielleicht kaufen dann alle nach diesen Regeln ein oder 99,99999% und der nächste geht rein, zieht sich nackig aus und tanzt Samba im Laden oder sowas, also macht was ganz anderes. Also das Leben an sich scheint mir so komplex, dass ich manchmal dann den Gedanken habe, macht es überhaupt noch Sinn, sich so reinzusteigern in die Wissenschaft? Oder was ist eigentlich der Sinn, das alles verstehen zu wollen, wenn eigentlich doch eh schon klar ist, dass wir es niemals verstehen werden? Also ich reagiere zum Beispiel manchmal echt allergisch auf die Aussage, das ist doch wissenschaftlich bewiesen, weil ein Beweis ist für mich was Absolutes in der Mathematik, also etwas, was ich wirklich auf das kleinste Kleine zurückführen kann. Und das können wir aber in der Wissenschaft nicht, weil ja noch gar keiner weiß, was ist denn überhaupt das kleinste Kleine, und das werden wir auch nie wissen. Also das ist jetzt sehr philosophisch, aber was ist aus deiner Sicht der Sinn, dass wir überhaupt versuchen zu verstehen, was ist die Wahrheit?
Naja, also ganz kurz nochmal zu deinem Beispiel von eben. Ich meine, in der Mathematik, ja, da habe ich formale Strukturen, da ist alles definiert. Und dann kann ich natürlich im Rahmen dieser Formalismen, kann ich dann sagen, weil ich das so angenommen habe und weil die Regeln so sind, wird das und das rauskommen. Wobei es natürlich bis heute auch Probleme gibt, die man noch nicht gelöst hat. Aber im Prinzip ist in der Mathematik, muss ich nur die Zeichen kennen und die Regeln der Zeichen. Während in der empirischen Wissenschaft, da habe ich auch Zeichen, eben die Sprache, mit der ich rede. Aber diese Sprache versuche ich in Beziehung zur realen Welt. Und dann muss ich immer sagen, was meint dieser Begriff jetzt? Was ist zum Beispiel Masse oder was ist Gewicht und so weiter? Dann muss ich das mühsam herstellen. Und wenn mir das gelingen sollte, zum Beispiel, dass ich Maßeinheiten habe, sage, ja, das Ding ist 3 Meter lang und nicht, oder es wirkt 3 Kilo, ist es schwer und so, dann habe ich so einen ersten Berührung mit der Realität, also mit meiner Sprache, mit der Realität. So, im Alltag ist natürlich ein bisschen, tatsächlich komplexer, weil wir viel mehr haben und nicht immer standardisieren können. Wir müssen einfach im Alltag viel improvisieren und dann mit anderen Menschen, die wir noch gar nicht kennen, plötzlich sich verständigen und so. Also das ist schon eine maximale Herausforderung. Aber warum überhaupt denken und erklären? Ich würde sagen, also wenn wir jetzt hier so sitzen und heute im Jahr 2025 in Deutschland sind mit einem ziemlichen, schon hochentwickelten Kultur, auch wenn man da viel Unsinn sehen kann, aber trotzdem hochentwickelt vergleichsweise, da muss man sich aber klar machen, wir haben das Jahr 2025, ja. Es gibt den Homo sapiens, also unsere Lebensform, etwa 300.000 Jahre. Wir sind Teil der Gattung Homo, die gibt es etwa 6 Millionen Jahre und das Leben gibt es 3,9 Milliarden Jahre. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wir gucken nur uns an und sagen, oh, was ist das und so. Aber wenn wir anfangen, in der Zeit zu gucken, was war eigentlich schon, was ist alles passiert und was hat sich entwickelt, dann kann man schon plötzlich auf Perspektiven kommen, die plötzlich ganz andere, wie soll man sagen, einen ganz anderen Sinn in die Sache hineinbringen. Also nur mal ein Beispiel. Also wenn man mal den Mut hat, zu gucken, was die Wissenschaftler über die Evolution gesagt haben, gibt natürlich vieles. Und Evolution ist ja immer noch umstritten. Aber letztendlich geht es ja darum, zu gucken, was wissen wir. Also die Erde ist etwa vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden als Teil des Sonnensystems und so. Und die ersten, also nachweisbaren Zellen gibt es vor etwa 3,5 Milliarden Jahren. Also das war eine, was rede ich jetzt? Also 1 Milliarde Jahre später, aber in der Zwischenzeit von der Entstehung der Erde bis zur ersten Zelle, die erste Zelle war ja schon ein sehr komplexes Ding, sagen heute fast alle, ja, da war ja, diese Zeit sind die Prozesse, haben sich diese Prozesse aufgebaut, aufgrund deren sich dann überhaupt eine Zelle bilden konnte. So, und dann die erste, und jetzt wird's interessant, die erste Zelle, gut, das war einfacher, dann gab es hier komplexere Zellen, auch viel später. Und alle Lebewesen heute, alle, Pflanzen, Tiere, was auch immer, wir Menschen, haben alle die gleichen Zellen. Und was immer sich ja als Leben gebildet hat, sind nur Mengen, also Anordnungen von Zellen. Die Zelle ist sozusagen der Grundbaustein. Das alleine ist schon mal etwas irrwitzig, weil, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, diese 36 Billionen Körperzellen, dann haben wir noch etwa 100 Billionen Zellen im Darm und dann nochmal zig Milliarden auf der Haut und so. Das heißt, das alles ist ein System und diese Zellen sind nicht tot, die sind, jede Zelle ist ein eigenes Individuum, ein eigenes, lernt selber, er reproduziert sich selber und dann, dass 37 Billionen Körperzellen miteinander kommunizieren, ich meine, das übersteigt jede Vorstellungskraft, dann haben die sich noch organisiert. Das heißt, wenn man anfängt, da mal ein bisschen reinzuschauen, dann merkt man, das Leben, ein bisschen mehr ist, als wir so im Alltag vorstellen, Leben ist ein unfassbares Ereignis in diesem Universum. Und das ist, haben wir noch so ein paar Minuten? Das käme vielleicht diesen Workshop dann noch. Aber diese, wie soll ich das sagen? Das muss ich dann nochmal erzählen. Das war eine der größten Entdeckungen für mich jetzt, die letzten Monate, weil ich mich mit Evolution schon Jahre, Jahrzehnte beschäftige. Und dann hat man viele Details im Kopf und sagt, was, wie hängt das zusammen, was soll das und so. Aber wenn man dann sieht, und da ist die Wissenschaft sich komplett einig. Das heißt, man kann unterscheiden, seit Beginn der ersten Zellprozesse bis heute, kann man Phasen unterscheiden, wo deutliche Komplexitätssteigerungen stattgefunden haben. Also was ich von der vor der Zelle bis zu den ersten, zu den einfachen Zellen, von den einfachen Zellen zu den komplexen Zellen, von komplexen Zellen zu den Mehrzellen und dann eben bis zum Menschen. Und die Zeitangaben hat man. Und wenn man diese Zeitangaben, das sind Zahlen, wenn man diese Zeitangaben als prozentualen Anteil betrachtet von der Gesamtzeit, dann kriegt man etwa 6-7 Zahlen für diese ganze Zeit. Und wenn man diese Zahlen, das kann man ChatGPT machen, rechnen kann er ganz gut, sagt, hier machen wir mal ein kleines Programm, dass man eine Abschätzung macht. Gibt es eine Kurve, die diese Zahlen sozusagen nachvollziehen kann.
Also die Zahlen, die aussagen, wie schnell wir uns in welchem Bereich entwickelt haben oder wie schnell das Leben.
Ja, wie schnell wissen wir ja. Nur steht hinter diesen, also die Zahlen verteilen sich auf der Zeitachse, ja, also von minus 3,9 bis heute. Da hat man 6 Punkte auf einer Fläche. Also das eine ist die Zeit, das andere wäre sozusagen, wenn man so will, die Komplexität. Und dann, wenn man das so sieht, die Punkte sagt, was soll das jetzt? Und dann sagt man, guck mal, ob du eine mathematische Kurve finden kannst, die diese Punkte verbindet. Und dann hat er ein bisschen rumgerechnet, hat gesagt, nee, das kann nicht so sein, so und so. Und dann kam man ran, mathematisch nennen wir das eine Potenzfunktion. Und diese Potenzfunktion ist zu 100% verdeckt sie sich mit diesen Punkten. Das heißt, was man da, und das ist absolut nicht selbstverständlich, dass diese gewaltigen Ereignisse in der Zeit sich so 100%ig dieser Kurve anpassen. Und was die Kurve auf jeden Fall zeigt, ist eine Beschleunigung, eine ungeheure Beschleunigung. Je komplexer es wird, umso schneller. Man kann darüber auch Abschätzungen machen, wann ist das nächste komplexe Ereignis. Aber vor allem kann man auch sehen, die Tatsache, dass die Menge dieser Zellen sich in dieser Weise erstmal aufbauen, immer komplexer werden und zugleich aber das Ganze sich beschleunigt, das kann man nur eigentlich erklären, wenn man sagt, dahinter steckt ein gewisserweise ein gemeinsames Prinzip, wodurch diese Zellen sich organisieren. Also, und damit kommt man dann auf Fragestellungen, die hat bisher noch niemand diskutiert, weil dann kommt man nämlich auf den Punkt, das Ganze hat irgendwo eine Richtung. Und wir sind kleine Punkte in dieser Richtung und die Frage, was ist der Sinn unseres Lebens, kann man da nicht nur individuell alleine stellen, weil es ist genauso, wenn ich viele Ereignisse einzeln betrachte, was heißt das? Aber wenn ich die Ereignisse in den Zusammenhang einordnen kann, also wir Menschen als Teil einer Population, unsere Population als Teil einer Entwicklung, dann merkt man, oh, irgendwo ist da schon erheblich mehr im Gange, als wir uns jemals vorstellen können. Und die KI-Geschichten, um das zu erwähnen, KI ist ein Abfallprodukt dieser Evolution. Wir Menschen haben KI erfunden, haben sie gebaut, programmieren sie, nutzen sie. Und die Frage, welche Rolle spielt KI in diesem Kontext, ist völlig klar. Wir brauchen das als Werkzeug, weil die KI kann zwar uns nicht ersetzen. Wir brauchen die KI, oder ich würde nicht sagen KI, das ist immer so irreführend, weil was ist schon Intelligenz? Das haben wir überhaupt nicht definiert bis heute. Weil wir brauchen diese Algorithmen, um unsere Aufgaben lösen zu können, die wir ohne die gar nicht lösen können. Also durch die Vielfalt der Sachen, die wir berichten müssen und so weiter. Also das ergibt einen völlig neuen Ansatzpunkt, ja.
Also ich versuche das jetzt nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, weil das war jetzt natürlich schon ein sehr, sehr großer Bogen. Also ich habe verstanden, das Leben an sich entwickelt sich immer schneller, also wird immer schneller, immer komplexer. Die Zunahme an Komplexität geht immer schneller vonstatten. Und der Sinn und Zweck, über diese steigende Komplexität nachzudenken, mit dem Ziel, die Zusammenhänge zu verstehen, was ja Wissenschaft eben ist. Und Wissenschaft ist aus meiner Sicht immer eine Annäherung an dieses Verständnis, Gesamtkomplexität, so nenne ich es jetzt mal. Das Ziel oder der Sinn davon ist im Prinzip nur, sich einem größeren Sinn anzunähern.
Ja, so können wir es vielleicht sagen, weil Sinn ist ja immer eine Frage vom Zusammenhängen. Und wenn ich nur vor mich hin starre, dann sehe ich natürlich nicht viel. Wenn ich aber mein Umfeld mit einem sehe, sehe ich schon mehr. Wenn ich die Geschichte von einem Menschen anderen, da sehe ich auch schon mehr. Und wenn ich die Geschichte eines Volkes und so weiter, je mehr ich das Ding ausdehne, umso mehr kann ich im Prinzip erkennen, wenn ich will. Und wir haben heute durch die Wissenschaft, und ich würde auch nochmal sagen, ich würde nochmal das Stichwort Philosophie ins Spiel bringen. Also Philosophie ist ja heute so, naja, was jetzt noch Philosophie ist, eine Sache neben anderen. Aber wenn man genau betrachtet, die Wissenschaft fällt ja in lauter Einzeldisziplinen. Da haben wir Leute, die wissen unfassbare Sachen im Detail, aber fragt man sie zum Nachbardisziplin, wissen die schon nichts mehr. Und um den Sinn zu erkennen, um den Zusammenhang, brauche ich natürlich den Blick auf das Ganze. Und deswegen ist Wissenschaft für sich gesehen Philosophie, nur hat die sich aus meiner Sicht leider die machen ihre, weiß ich, historischen Betrachtungen, was hat jemand irgendwann mal gesagt und so. Das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen sozusagen den Gesamtblick und das Denken in jedem Menschen ist sozusagen der Stoff, aus dem Wissen entsteht, ja.
Okay.
Aber das ist immer eher am Anfang statt am Ende.
Ja, wobei ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn was eben so tief reingeht. Das ist ja irgendwie, Also du hast ja auch das Thema Spiritualität und mir geht es beim Meditieren oft so. Da gibt es ja viele so geführte Meditationen, wo es darum geht, sich quasi ins Nichts hinein zu entspannen. Und dann gibt es irgendwie immer so einen Punkt, wo das Nichts dann auf einmal wieder das Unendliche ist. Also so von der Wahrnehmung, beziehungsweise ist es ja eigentlich gar keine Wahrnehmung mehr. Und genauso ist es da ja auch. Umso tiefer wir reingehen ins Detail, umso mehr brauchen wir, um ins Detail gehen zu können, wieder irgendwie dieses große Ganze. Also das ist was unser Verstand einfach nicht erfassen kann. Ich will jetzt trotzdem noch einmal kurz zum Abschluss. Wir sind ewig lang jetzt schon in diesem Gespräch und es ist so spannend, dass ich es einfach nicht irgendwie abkürzen konnte an einer Stelle, um das nochmal rund zu machen. Also ich habe verstanden, wir brauchen ein Verständnis oder eine Annäherung an ein Verständnis der Wahrheit, um einen Sinn zu sehen, vielleicht auch einen Sinn in unserem eigenen Leben zu finden. Jetzt gibt's ja eine ganz andere Ebene sozusagen noch, nämlich wir haben als Menschen unser Leben irgendwie so komplex gemacht, dass viele Menschen schon gar nicht mehr damit klarkommen. Und ich sehe eine sehr große Chance darin, dass uns eben KI dabei unterstützen kann, die ganzen Probleme, die wir uns gemacht haben, irgendwie auch wieder ein Stück weit anzugehen. Siehst du auch, dass künstliche Intelligenz uns auch dabei unterstützen könnte, diesen großen Sinn besser zu verstehen?
Also da bin ich ziemlich rabiat. Also ich habe mich ja jetzt seit Jahrzehnten beschäftige mich damit und eben dann auch mit all den anderen Themen. Also ich glaube, man muss einfach sich zur Ordnung rufen und sagen, erstmal will ich das Wort Künstliche Intelligenz einfach weglassen, weil wir reden zwar von künstlich kann man ja noch sagen, das sind halt Maschinen, aber ich rede mal lieber von nicht biologisch und biologisch. Also biologisch ist das Leben auf diesem Planeten, das ist für mich eines der größten Wunder des ganzen Universums. Und was wir bis heute noch nicht wirklich verstanden haben, wir sind gerade am Anfang. Und nicht biologisch, das kann ja alles Mögliche sein. Also das waren einfache Werkzeuge oder Methoden, wie ich Acker mache und wie ich Häuser baue und so weiter oder dann nachher Maschinen und so. Das ist das nicht biologische. Aber das ist immer von uns Mensch sozusagen hervorgerufen, erdacht, benutzt und so weiter. Kann sich aber dann, wie im Fall jetzt von programmierbaren Maschinen, ich spreche lieber dann von programmierbaren Maschinen, die können halt manche Sachen super toll, die so aussehen, als ob sie wie Menschen sind. Mhm. Aber das sieht nur so aus. Die Maschine selber ist in sich sehr einfach, sehr normiert, muss sie sein, weil die ganzen Programmiersprachen, ist auch witzig, praktisch die vielen hundert Programmiersprachen, die es mir darüber gibt, sind letztlich alle das Gleiche. Das ist sozusagen eine einzige Struktur. Und diese einfachen Programmiersprachen, die brauchen halt eine ganz fest definierte Maschine, damit sie sozusagen die Ausdrücke des Programms müssen übersetzt werden in Ereignisse in der Maschine. Und das geht halt nur bei sehr normierten Verhältnissen. Und okay, und diese Maschinen, die können zwar vieles von dem, was wir mittels Sprache in einfache Abläufe übersetzen können, können die dann ausführen. Aber diese Maschinen sind, da kann man über ChatGPT auch interviewen und sagen, sag mir mal was die KI gegenüber Menschen unterscheidet. Ich habe da ganze Seiten, wo er sagt, was KIs also nicht können, warum die Menschen unersetzbar sind und so weiter. Also, was ich nur sagen will, ist, wenn man das genau anschaut, die KIs können im Prinzip nichts von all dem, was fürs Überleben wichtig ist. Das können nur wir. Nur haben wir im Moment die blöde Situation, dass die Menschen so wenig verstehen, was ist eigentlich KI, und die noch weniger verstehen, wer sind sie selber. Wir leben sozusagen in einer blöden Situation, wo Nichtwissende, dass sie gar nicht wissen, bin ich denn überhaupt, genauso wenig verstehen, was macht denn diese komische Maschine, und damit sozusagen Zeit vergeht, darüber nachzudenken, was wir tatsächlich machen können. Deswegen glaube ich, der Erfolg, und mein berühmter KI-Forscher Stanford zum Beispiel, die haben schon gesagt, naja, wir haben jetzt schon viel erreicht, aber wir wissen gar nicht, wie Menschen funktionieren, wie Menschen denken, wir wissen das kollektive. Weil die eigene Intelligenz ist die kollektive Intelligenz von Menschen oder auch von Tieren, aber einfacher dann. Mhm. Und diese kollektive Intelligenz von Menschen ist bisher überhaupt nicht erforscht. Es gibt nicht einmal Forschungsprojekte dazu. Und das ist aber das, was unsere Stärke ausmacht. Und wenn wir noch nicht mal wissen, wie unsere kollektive Intelligenz, das Menschen funktioniert, dann sagen wir, ja, die Maschine ist besser. Was heißt hier besser? Wir wissen ja noch gar nicht mal, haben ja gar keinen Maßstab, das zu vergleichen, ja. Mhm. Und das ein letztes Wort dazu. Ich meine, schon der Begriff Intelligenz ist ja überhaupt nicht normiert. Es gibt Intelligenz im Kontext von biologischem Leben, bei Tieren, bei Menschen. Da gibt es natürlich lange Forschung, Untersuchungen, aber alle Theorien, die wir haben, sind sehr speziell und bei Menschen fast nur individuell. Aber die eine Stärke der Menschen liegt in der kollektiven Intelligenz. Und wie gesagt, das ist alles nicht erforscht. Und dann zu reden über künstliche Intelligenz ist eigentlich völliger Blödsinn, weil es ist so ein Wort, das gar nicht definiert ist. Und das halte ich im Moment für schlimm. Ist ein Marketingartikel, damit verkauft man Maschinen und kriegt Geld. Aber es ist eigentlich völliger Blödsinn. Und vielleicht fangen wir irgendwann mal an, selber wieder nachzudenken, wer wir sind und warum diese Maschinen uns helfen können.
Okay. Also ich verstehe, du bist überzeugt davon, dass sie uns helfen können und dass sie uns ein Stück weit helfen müssen, weil wir selber gar nicht mehr oder ohne so ein machtvolles Werkzeug gar nicht mehr so richtig unsere eigenen Probleme lösen können. Aber dass das Entscheidende ist, dass wir uns damit befassen, wer wir eigentlich selber sind. Das finde ich ein ganz wunderbares Schlussfazit. Und eine allerletzte Abschlussfrage. Was macht dir persönlich Hoffnung, dass wir als Menschheit vielleicht noch auf eine positive Zukunft hinsteuern könnten?
Naja, wenn, soweit ich jetzt beginne, Leben zu verstehen, das ist so ein unfassbares Phänomen, weil das Leben ist auch verknüpft mit der Energie, aus der die Physiker sagen, die Energie ist die Grundlage von dem ganzen Universum. Man kann Energie ja bisher nicht erklären, immer nur an ihren Wirkungen sozusagen darüber nachdenken. Und wenn man genau nachschaut, der Übergang von nicht biologisch zu biologischem, wenn man das genau untersucht, dann stellt man fest, das Biologische ist jetzt nicht der Gegensatz zur Energie, sondern im Biologischen wird die Energie, die das ganze Universum antreibt, weiter entfaltet. Und wenn man sich das mal klar macht, was das heißt, da kommt man auf wahnwitzige Dimensionen. Und da würde ich sagen, was immer wir uns jetzt vorstellen, das hat null Bedeutung für dieses Gesamtgeschehen. Und individuell mögen wir vielleicht dann sagen, wie furchtbar, aber wir müssen begreifen, wir sind als Individuen Menschen und Menschen sind Teil eines großen Ganzen des Lebens. Das Leben ist das eigentlich Große. Und so, deswegen, ich bin eigentlich rundum Optimist für das Leben. Dass wir sterben irgendwann, das ist ja sowieso klar.
Wow, das war ein tiefes und umfassendes Gespräch und ich freue mich riesig, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Also für mich hat ja dieses Gespräch nochmal bestätigt, was ich schon die ganze Zeit, seitdem ich jetzt mich mit KI so intensiv befasse, geahnt habe, nämlich, dass künstliche Intelligenz oder die Verwendung dieser Tools, Gerd hat ja gesagt, der Begriff künstliche Intelligenz ist eher ungeschickt gewählt und ich stimme ihm da voll und ganz zu, dennoch ist es jetzt natürlich unser Sprachgebrauch und jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Deswegen bleibe ich jetzt mal dabei. Also für mich ist noch mal mehr klar geworden, dass der Einsatz dieses Werkzeugs künstliche Intelligenz nicht mehr optional ist, dass wir alle in irgendeiner Form uns damit befassen dürfen, sollten, vielleicht sogar müssen, dass es eine riesengroße Chance für uns als Menschheit ist, voranzukommen, unser Leben zu gestalten, unser Leben als Menschheit zu gestalten und gleichzeitig einfach eine riesengroße Gefahr, wenn wir dabei vergessen, uns mit dem Wichtigsten auseinanderzusetzen, nämlich mit uns selbst, mit dem, was uns und das Leben ausmacht. Und ja, für mich hat dieses Gespräch das nochmal ganz, ganz intensiv gezeigt. Und ja, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt und auch im Gespräch nochmal, wenn du dich damit tiefer befassen willst, mit Gerds Art und Weise, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann komm in den Workshop, den du in der Podcast-Beschreibung findest. Wenn du dich mit dem Thema künstliche Intelligenz eher auf praktischer Ebene näher befassen willst, dann will ich dir an dieser Stelle nochmal meinen Jetzt Start klar KI-Kurs ans Herz legen. Dort erfährst du in nur 2 Stunden und es kostet nur 67 Euro das Ganze, alles, was du wissen musst, damit du künstliche Intelligenz, in diesem Falle ganz speziell ChatGPT, für dich umfassend testen kannst und auch einsetzen kannst, um einfach deinen persönlichen Alltag und vielleicht auch deine Arbeit um einiges leichter, effizienter und ja, irgendwie auch mehr im Flow zu gestalten. Ich würde mich riesig freuen, wenn du da reinschaust und auch das findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch am nächsten Freitag wieder einschaltest. Bis dann!